Nun, wir fahren fort mit dem vierten Vortrag heute Abend zum Thema, was macht die Stadt Bregenz anders als die Stadt München? Magister Lukas Fetz und Herr Werner Henrich von der Bregenz IT-Landschaft werden uns gleich mehr darüber erzählen. Wenn ich halt noch ein paar Worte über die Herren verlieren darf. Lukas Fetz ist seit 3 Jahren in der Stadt Bregenz in der Verwaltung tätig und wird im Zuge der Verwaltungsreform über seine neue IT-Strategie erzählen. Werner Henrich ist externer Berater, selbstständig und begleitet die Stadt Bregenz. Okay, lassen Sie gerade anfangen.
Ja. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von der IT aus Bregenz. Herzlichen Dank, dass wir im Rahmen dieses Forums unsere Ideen für moderne kommunale EDV-Landschaft präsentieren dürfen. Im ersten Blick muss sowas nicht unbedingt sehr viel mit Open Source zu tun haben. Auf der anderen Seite sind wir der Meinung, dass gerade durch die Open Source-Bewegung eine Menge Möglichkeiten auch für die öffentliche Verwaltung einerseits bei deren Reform, andererseits bei der Erfüllung der täglich wachsenden Aufgaben, unter allen Rahmenbedingungen, die immer schlechter werden, eigentlich möglich sind. Und nachdem, was meine Vorredner in der Familie angefangen über die Schulen irgendwie erzählt haben, das bestärkt mich eigentlich massiv in meinen Bemühungen, in unseren Bemühungen, auch im beruflichen Umfeld, also die ganze Open-Source-Geschichte weiterhin zu berücksichtigen. Der Titel heißt zwar, was macht Bregenz anders als München? Ich muss gestehen, dass ich irgendwie nicht wirklich bis ins letzte Detail weiß, was München macht. Das heißt, wir können eigentlich nur sagen, was Bregenz mit Open Source Software macht und vielleicht im Nachhinein da analysieren, wo da die Unterschiede sind. Warum ist Open Source für uns ein Thema? Das ist vor allem ein Thema im Backoffice-Bereich, im Server-Bereich im Moment. Setzen wir zum Teil aktiv und massiv ein, wie viele andere. Mein Webserver sind, glaube ich, wie viel Prozent Apache, nur ein Großteil auf Linux-Systemen oder BSD-Systemen und mit Apache als Webserver. Das ist derzeit auch mal unser Fokus. In der Zukunft können wir uns natürlich auch vorstellen, Open Source am Desktop zu betreiben. Es ist nur ein Unterschied, ob ich halt ein kleines Unternehmen mit 5 Leuten umstelle oder eine große Organisation mit 200 Mitarbeitern, wo Sachen eingeführt sind, wo also nicht die technischen Fakten das Problem sind, sondern eine Menge Softfacts, die Leute auf etwas Neues zu bringen. Ein wichtiger weiterer Punkt für uns ist, dass die Open Source Community eine Menge Erfahrung bei so Standardisierungsprozessen hat, die für uns auch ganz, ganz wichtig in der Entwicklung der kommunalen EDV-Landschaft, dass da endlich mal Standards verwendet werden, aber auch Standards entwickelt werden. Und nochmal ein wichtiger Punkt, Open-Source-Komponenten ermöglichen in vielen Fällen auch skalierbare Anwendungslandschaften. Auch das wieder, wenn ich mir die Kommunen, die Städte anschaue, ganz eine wichtige Forderung für eine kommunale EDV-Anwendungslandschaft. Privat bin ich mit Open-Source-Software eigentlich auch seit 10 Jahren. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Zu Hause, meine Kinder haben beide einen 1,10 Meter großen Fuchs-Pinguin als Plüschtier im Zimmer stehen. Wir haben so ziemlich genau vor 10 Jahren in Wien auch die Linux User Group Austria gegründet. Da war ich also von der ersten Stunde an dabei. Und es war so ziemlich genau im Sommer vor 10 Jahren, wo ich bei mir in der Firma um 6 am Abend nach Dienstschluss habe ich mir Linux Version 0.94 runtergeladen, 10 Disketten erzeugt und habe um 8 am Abend ein neues Betriebssystem auf meinem Arbeitsplatz gehabt, das dann seither immer gelaufen ist. Also im Moment bei der Stadt muss ich leider Gottes wieder zum Teil auf, wie andere auch, mit Microsoft arbeiten, aber wann es geht, sitze ich ja immer wieder gern vor Linux-Konsole. Und in der Zwischenzeit sind ja die grafischen Oberflächen dort, also es ist wirklich kein Problem mehr, sich so ein Linux-System aufzusetzen. Das war sicher einmal anders, aber es war, vor 10 Jahren hat mich das schon verblüfft, wie einfach das war, ein Unix zum Rennen zu bringen. Ich habe es davor von proprietären Unix-Systemen gekannt. Das war dort irgendwie Spezialistentum, schwierig, man hat irgendwo in Hardware-Konfigurationen reingreifen müssen. Unter Linux ist das alles wirklich sehr, sehr einfach und schnell gegangen. Und ich habe dann sofort anfangen können zum Lernen. Wir werden im Rahmen unseres Vortrags ein bisschen ausholen müssen, weil wir eigentlich auch aufzeigen wollen, warum wir zum Einsatz von Open-Source-Software kommen. Und ich möchte ein bisschen ausholen, wie die Ist-Situation in den Kommunen ist mit den EDV-Systemen. Wir werden dann, vor allem der Werner Henrich wird dann ganz kurz die prägende ID-Architektur vorstellen. So wie wir unser modernes kommunales Anwendungs-, kommunale EDV-Landschaft vorstellen, die also vor allem die Anforderungen aus E-Government erfüllen können, die vor allem auch die Anforderungen aus der Verwaltungsreform erfüllen können, ohne dass wir uns in Abhängigkeit von einzelnen Monopolisten begeben, wie es derzeit oft der Fall ist und wie es halt auch gern die Unternehmen für die Zukunft hätten. Und da wollen wir auch Alternativen, andere Wege aufzeigen. So, was passiert in so einer kommunalen Organisation? Eine ganze Menge fachliche Anforderungen entstehen daraus. Die ganzen internen, externen Prozesse sollen natürlich durch EDV-Werkzeuge unterstützt werden. Das war in der Vergangenheit so. Was in der Zukunft oder jetzt der Zukunft? Es muss irgendwie das I zum Kunden hin erfüllt werden. Es muss so wie Banken, Firmen E-Commerce betreiben. Ist bei der öffentlichen Hand auch wichtig, dass sie sich auf die Zeiten des E-Governments einstellen. Zum Glück ist im Moment der Druck der Kunden noch nicht wirklich so groß. Also wir haben dann ein bisschen Zeit, die derzeit verfügbaren Lösungen zu perfektionieren, zu verbessern. Viel wichtiger und viel dringender ist für mich der Punkt des New Public Management Informationssystems. Wir müssen schauen, dass wir die kommunalen Haushalte transparent machen, anders darstellen, dass also auch die Führungsebenen in der Verwaltung, aber auch die politische Ebene andere Unterlagen, andere Grundlagen in Hand bekommt zum Steuern, um die Unternehmen, um die Kommunen irgendwie zu steuern. Ich will da nicht weiter eingehen, aber es ist hier so, öffentliche Verwaltung ist eigentlich so eine Organisation, die eine Menge an Bereichen, an Fachbereichen abzudecken hat. Das ist also deutlich mehr wie jetzt irgendein privatwirtschaftlicher Betrieb, der sich meistens irgendwie auf ein Kerngeschäft konzentriert haben. Und in der Öffentlichkeit eine Menge von Kerngeschäften in den unterschiedlichsten Bereichen, von hoheitlich bis privatwirtschaftlich. Ja, ist Situation derzeit im prägendsten. Wir haben so an die 40 unterschiedliche Fachanwendungen laufen, jedes für sich ein eigenes System mit eigenen Stammdaten, mit eigenen Benutzeroberflächen auf den unterschiedlichsten Plattformen, zum Teil selber gestricktes unter DOS, nur das halt irgendwie noch mitgezogen wird, zum Teil einige Kernanwendungen, die quasi ein bisschen Integration schon in sich haben, aber wie gesagt, der Großteil sind eigentlich für sich alleinstehende monolithische Anwendungen, die in keinster Weise miteinander vernetzt sind, die in keinster Weise miteinander kommunizieren. Das ist ja ein Zustand, der, mit dem ein E-Government nicht wirklich machbar ist, mit dem auch irgendwie eine knopfdruckmäßige Aufbereitung von Daten, sinnvolle Aggregation von Daten nicht möglich ist, damit die Steuerungsinformationen auch den Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen kann. Und durch diese vielen monolithischen Anwendungen, die für sich alleine stehen, haben wir auch natürlich Geschäftslogik auf verschiedenen Ebenen redundant verteilt. Wir haben doppelte Stammdatenhaltung, wir haben im Musikschulwesen irgendwie einmal Stammdaten, wir haben im Meldeamt hätten wir eigentlich die richtigen Stammdaten, und es ist aber so, dass der brave Bürger meldet sich um, das Meldeamt vermerkt es, von der Musikschule kriegt er aber noch 2 Jahre lang die Vorschreibung an die falsche, an die alte Adresse geschickt. Wir sind derzeit sehr, sehr abhängig von der installierten Softwarebasis, von einigen. Also es gibt 1-2 Systeme, das sind die Leading Applications, und die diktieren, was wir sonst verwenden können. Das ist ja auch eine Situation, mit der ich nicht sehr glücklich bin und die uns eigentlich immer wieder behindert beim Modernisieren, beim Einsetzen von anderen, von Alternativen. Infrastrukturanwendungen sind redundant. Ich habe in jedem System eine eigene Dokumentenverwaltung, einen eigenen Workflow. Das soll sich eigentlich in einem zukünftigen System anders darlegen. Und wir haben durch diesen Wildwuchs an Anwendungen, an riesigen Installations- und Wartungsaufwand, der eigentlich immer größer wird, wobei aber auf der anderen Seite eigentlich die generell der Personalstand der Kommunen eigentlich kleiner werden sollte und brauchen ja in der EDV im Moment immer mehr Leute, wenn ich immer mehr über die EDV abwickeln will. Und das sollte aber eigentlich umgekehrt gehen. Wir haben verschiedenste Authentifizierungsberechtigungsschemata. Unser Wunsch ist da eine einzige Single Sign-On-Lösung, globales Rollenkonzept über die gesamte Anwendungslandschaft, einheitliche Sicherheitsverwaltung für die gesamte Anwendungslandschaft. Und wir wollen eigentlich in Zukunft auch einen anderen Softwareentwicklungsprozess wie bisher. Bisher ist es so, dass entweder kommt ein Verkäufer und sagt, ich mache dir alles und dann kaufst du es und kommst im Nachhinein drauf, dass es eigentlich in Wirklichkeit ja nicht einmal die Hälfte dessen kann, was dir der Verkäufer versprochen hat. Oder man verfasst ein Pflichtenheft, Entwickler gehen 4 Wochen in Klausur, nach 4 Wochen kommen sie zurück, liefern das Produkt und das ist eigentlich nicht wirklich das, was du dir gewünscht hast, weil der Entwickler deine Anforderungen nicht richtig mitgenommen hat. Das ist ein Prozess, der sich erst schrittweise entwickelt, wenn einmal der Anwender eine erste Version sieht und das muss also irgendwie, Softwareentwicklungsprozess muss viel enger, viel schneller zwischen Anwender und Entwickler passieren. Und wir möchten bei der Gestaltung unserer zukünftigen EDV-Landschaft aber ein ganz großes Augenmerk auf die Modellierung der Geschäftsprozesse richten. Auch das muss irgendwie Hand in Hand mit der Softwareentwicklung, mit der EDV-Entwicklung gehen, weil die Geschäftsprozesse ja EDV als Werkzeug nutzen, Grundlage nutzen. Wir wollen, nachdem es nicht nur Bregenz gibt, es gibt kleine Kommunen, große Städte, wir wollen eigentlich eine skalierbare Anwendungslandschaft. Und ich will auch irgendwo erreichen, dass wenn eine Kommune etwas entwickelt, dass andere Kommunen das nutzen können. Derzeit ist es so, dass Wien etwas entwickelt, das kann nur Wien verwenden. Sei es irgendein Dienst, irgendein Service. Bregenz kann sich zwar abschauen, wie Wien sich das entwickelt hat und muss dann aber dieselbe Sache wiederentwickeln, weil das, was in Wien proprietär auf die Wiener Bedürfnisse zugeschnitzt worden ist, in Bregenz mir haben ein anderes Kernsystem, andere Kernanwendungslandschaft. Das heißt, wir müssen den E-Government XY wieder selber entwickeln, dass der dann auch mit unserem Backoffice sprechen kann, reden, kommunizieren kann. Wir wollen in Zukunft auch mehr Wahlmöglichkeiten. Also ich werde sicher nicht jeden Monat oder jedes Jahr irgendwie eine Anwendung auswechseln, nur weil es mir Spaß macht. Aber ich möchte einfach in gewissen Punkten auch Wahlmöglichkeiten haben. Ich will nicht von einem Anbieter abhängig sein. Ich will, heutzutage habe ich ein Finanzsystem, mit dem ich irgendwie einen normalen Haushalt durchaus abrechnen kann. Aber für neue Steuerungsmodelle, für neue Finanzmodelle brauche ich auch zum Beispiel im Finanzsystem irgendwann einmal andere Buchhaltung als Stadt, andere Block von Finanzanwendungen, weil ich halt auch Produktbudgets machen will. Für eine kleine Gemeinde ist das alles kein Thema, der fährt weiterhin mit seinem einfachen Buchhaltungssystem. Der kann seinen Produkthaushalt, sein Produktbudget nebenher in einem Excel machen. Diese Möglichkeiten muss ich einfach berücksichtigen beim Design, bei der Entwicklung meiner EDV-Landschaft. Ja, und Open Source für einzelne Teile der Landschaft ist eine Option, die wir forcieren, die wir wünschen. Aus Gründe dafür werden wir jetzt dann gleich erfahren. Tests und Transition, also das ist auch noch softwareentwicklerisch, wir wollen eigentlich, wenn neue Module in unsere Landschaft kommen, möchten wir auch Testszenarien mitgeliefert bekommen. Dass wir nicht irgendwie dann, wenn es brennt, drauf kommen, dass irgendwas schief gegangen ist, sondern vielleicht schon im Vorfeld handeln können. Und wir müssen sicherstellen, ich meine, man kann grüne Wiese spielen, aber auf der anderen Seite, wir haben Organisationen, die bestehende Systeme haben. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass das, was jetzt Sache ist, übergeführt werden kann in die neue EDV-Landschaft. Das heißt, wir müssen Altsysteme berücksichtigen, wir müssen sie zumindest für eine gewisse Zeit mit einbinden in unsere kommunale EDV-Landschaft. Ja, wir haben in den letzten 1,5 Jahren das Thema massiv bearbeitet. Wir haben mit den Anwendern, mit der Stadtverwaltung Workshops gemacht, massive Anforderungen in ihrem Fachbereich an eine neue Software haben. Wir haben mit Experten erarbeitet, was ein Finanzsystem, was wir benötigen zum Kostenleistungsrechnung berücksichtigen. Wir haben also eine Menge Vorarbeit geleistet und uns dann eigentlich auf Basis dieser Anforderungen ein Modell überlegt, eine Architektur konzipiert. Da wird jetzt der Werner Henrich ein bisschen mehr darüber erzählen. Wir werden dann in weiterer Folge dann auch die Wichtigkeit von Schnittstellenstandards und eben dadurch dann auch offenen Standards und der Open-Source-Bewegung nochmal beschreiben, vorstellen und dann am Schluss ein bisschen eingehen, was prägend an Open-Source-Werkzeugen verwendet und wie wir selber wieder die Open-Source-Community beliefern wollen mit dem, was wir machen und ja, wie es dort weitergeht bei uns.
Danke, Lukas. Also aus unserer Sicht die Anwendungslandschaft, der Blick auf die Gesamtinstallation, 40 Anwendungen betreiben permanent. Die Anwendungslandschaft ist verfilzt, das macht große Probleme im Betrieb, hohe Kosten, geringen Servicegrad. Und wir bringen die Dinge nicht herbei, die Politiker uns eigentlich als Vorgaben geben. Die wollen einfach einen transparenten, klaren Haushalt. Jetzt schaut so aus, wie die Lösung dabei ist, jetzt nicht einen neuen Lieferanten zu finden für die Buchhaltung oder so weiter, sondern die Lösung muss auf der Gesamtebene, also der Ebene der Gesamtlandschaft ansetzen. Das ist einfach die Frage, da muss man eine andere Architektur für die Gesamtlandschaft betreiben. Und wir haben halt einfach jetzt die letzten 2 Jahre in die Richtung gearbeitet. Das Ziel muss sein, eine offene Landschaft zu bringen, offen, da kommt das Wort als Teil unserer Lösung auch vor, darum fangen wir da die Gemeinsamkeiten an, eine offene, heterogene Anwendungslandschaft, EDV-Landschaft, zu kriegen. Das muss das Ziel sein, heterogen. Deshalb, wir können uns nicht aussuchen, nur auf Linux zu fahren oder nur unter Windows. Gar keine Frage, bei 40 Anwendungen ist sicher eins von der einen Sorte und eins von der anderen Seite mindestens immer dabei. Wir leben mit der Vielfältigkeit. Das gehört in der Architektur bereits direkt als Ziel angesteuert. Also unser Ziel, offene, heterogene EDV-Landschaft. Wie geht das jetzt durch offene Schnittstellen, durch Standards und eben auch die Interoperabilität durch Webservices? Den letzten Teil werden wir in dem Vortrag ein bisschen weniger ausführen, aber Schnittstellen und Standards, das ist das, was wir uns da heute mitgebracht haben. Man versucht das Ganze irgendwie, kriegen wir das zu kaufen, sowas, können wir hingehen zur, keine Ahnung, Firma XYZ, macht ihr uns das als Generalunternehmer, das ist kläglich gescheitert, die haben nicht einmal wirklich begriffen, was wir von ihnen wollen. Darum hat eben die Gemeinde eben dieses Projekt begonnen, das jetzt schon seit 2,5 Jahren, ja, sowas läuft. Und das, was wir da in dem Rahmen jetzt erarbeitet haben, Bregenzer IT-Landschaft, BITL, das ist also unser Referenzmodell, da ist auch jetzt ein Prototyp am Werden, es gibt ein Konsortium von Partnern. Die Kernpunkte sind, Anwendungen laufen nicht am Desktop, sondern es müssen als Dienste laufen. Mehrschichtige Dienste, Trennung von Präsentations- und Business-Logik. Die Anwendungen laufen als Dienste irgendwo im Serverraum, haben offene Schnittstellen, wo die Geschäfte ausmodelliert sind. Also diese APIs, Application Programmer Interfaces für die Laien, sind einfach quasi die Geschäftsfunktionen, die nach außen zur Verfügung gestellt werden. Das Ganze muss heterogen und offen sein, nicht alles auf derselben Kiste laufen, sondern de facto hat man nicht nur mehrere Kisten, Rechner in seinem Schrank stehen, sondern es muss auch regional zusammenarbeiten. Teile von der Landschaft laufen möglicherweise etliche Kilometer woanders, beim Dienstleister oder bei einer Partnergemeinde und so weiter. Das ist ganz wichtig. Außerdem sind auch wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, der ganze Familie von Finanzdienstleistungen, im Zentrum sitzt wohl die Finanzbuchhaltung, aber da können dann noch andere Sachen auch dazu, wie die Anlagebuchhaltung, die Kostenleistungsrechnung, die Planungsrechnung und so weiter. All das kommt meistens aus einer Hand, zeige ich dann eh noch ein bisschen genauer. Dafür wollen wir ein öffentliches, produktunabhängiges API haben und wir wollen auch noch ein eigenes, unabhängiges API haben für die Objektverwaltung. Ich zeige das jetzt einmal da am Schaubild her. Das ist so in etwa das, wie man uns auf der funktionellen Ebene, ich muss wohl eher da bleiben, wie man uns auf der funktionellen Ebene die Anwendungslandschaft vorführen. Jodok, habe ich da Maus? Doch, da ist eine. Das hier können Sie im Cursor folgen. Das da herüben, die linken beiden Blöcke, finanzielle Kernanwendungen. Das wäre wohl diese Welt von Finanzanwendungen, die bislang immer das große Leading System waren in einer kommunalen Datenverarbeitung. Also das kauft man sich von einer Firma und dann muss man die ganzen Anwendungen, die man noch hat, da herüben die Fachanwendungen, das sind die zum Bürger hin arbeiten und die produktiven Prozesse zum Bürger hin umsetzen. Also da ist das Standesamt und Meldewesen und der Kindergarten und Volksschule und all die Teile. Die müssen sich jetzt jedes einzeln für sich an den Finanzblock bislang integrieren. Was bedeutet, je mehr Geld man dort in diese Integrationen reinsteckt, desto weniger ist man gewillt, den Lieferanten von der Finanzanwendung auf den Fuß zu steigen, weil mit dem ist man verheiratet bis ans Ende seiner Tage. So, und wir wünschen uns jetzt, das da hier als API Finanz, API Anwendung, wir wünschen uns eine produktunabhängige Schnittstelle von all den Produktiv kann man jetzt sagen, ist die anderen produktiv, von den Fachanwendungen, das ist die saubere Ausdruck, von den Fachanwendungen rüber in die Finanzanwendung. Eine produktunabhängige Schnittstelle über die Hersteller hinweg. Es ist sicher keine Sache, dass man die Finanzdienstleister austauscht wie die Unterhosen, hofft man nicht. Man möchte ja auch langfristige Geschäftsbeziehungen haben mit denen, aber es muss zumindest tendenziell die Möglichkeit geben, dass der aus seinem Monopolstatus herausfällt, den er im Moment bereits hat. Anderer Punkt ist eben, wie gesagt, alles zusammen ungefähr 40 Anwendungen, in jeder ist ihr Datensatz gespeichert. Das muss aufhören. Darum das, was da jetzt in Stammdatenverwaltung aufskizziert ist, konzeptionell, das drin sind die Personen, die Adressen, die Firmen und so weiter, aber das geht bis zu Gebäude, Grundstücke und so weiter. Alles, worauf sich im Wesentlichen ein Bescheid beziehen könnte, sollte da drinnen gespeichert werden. Auch dafür wieder ein API, ein eigenes, eine Schnittstelle, durch die anderen Programme auf saubere, genormte Art und Weise zugreifen. Das sind auch die Pfeile, die da jetzt eingetragen sind. Und das im Wesentlichen ist so die Grundidee unserer Architektur. Das reicht schon mal jetzt, um hier mal die Aspekte von Open Source darzustellen. Die weiteren Implikationen werden wir dabei jetzt auslassen. Aber das Zentrale hier ist einfach, da geht es um Schnittstellen. Da geht es um Schnittstellen, die in dem Fall ja zum Beispiel durch mehrere Anbieter unterstützt werden müssen. In der Informatik sagen wir, dass die dann implementiert, die Schnittstellen, während sie von außen benutzt werden. Ja? Und es gibt sowohl die Clients als auch die Implementers von solchen Schnittstellen und die müssen an den Tisch kommen und miteinander reden. Und das lernen wir von der Open Source Community. Darum jetzt das nächste Kapitel hier in unserem Vortrag, Schnittstellen und Standards. Also was ist jetzt schnell noch so eine Schnittstelle? Ich fasse das noch einmal zusammen. Das ist eine Sicht auf einen Dienst, auf einen Service, der im Hintergrund läuft und permanent angesprochen werden kann von beliebigen Programmen, die diesen Dienst in Angriff nehmen. Das ist eine funktionale und eine datenorientierte Sicht insofern, als der Anwendungsdienst spezielle Funktionsaufrufe zur Verfügung stellt für die diversen Ereignisse im Rahmen dieses Geschäfts, das da abgewickelt wird. Zum Beispiel, es kommt jemand an den Kassenschalter und möchte eine Meldung abgeben, dann hat der entsprechende Anwendungsprogramm, das jetzt als Dienst läuft, dafür einen Schnittstelleneintrag, um eben die Anmeldung, ein Meldeamt entgegenzunehmen. Nachdem er bei so einer Anmeldung auch Daten übergeben muss, ist das halt nicht nur eine funktionsorientierte Sicht, sondern auch eine datenorientierte Sicht. Also wenn man ein API entwickelt, dann stehen da solche Fragen da, wie welche Aufgaben muss der Dienst abwickeln, was sind die Funktionen, also welches Verhalten soll dadurch offengelegt werden und so weiter. Und eben auch die Daten, die dazugehören. So, noch am Rande, so für die Techniker da jetzt, wie stellt man das dar, was läuft da jetzt genau? XML wäre also das Datenmodell, mit dem man solche Sachen beschreiben kann im Rahmen von Webservices, ist halt da die WSDL, die Web Service Description Language, bekannt, ist eine Sprache, die XML benutzt. Veröffentlichung mit USSI ist falsch geschrieben, das sollte UDDI heißen, bitte entschuldigen, das ist jetzt schon der vierte Vortrag, wir rennen hinterher, Verzeihung. UDDI sind öffentliche Verzeichnisse, die dann ihrerseits die Web-Service-Descriptions von vielen zugänglichen Services betreiben. Das ist quasi sowas wie das elektronische Pendant von einem Telefonbuch und da stehen aber nicht Telefonnummern von Menschen drinnen, sondern eben die Geschäftsschnittstellen von öffentlich zugänglichen Diensten. Ja. Also da kommt noch einiges auf uns zu in Zukunft, wenn wir alle gelernt haben, mit Anwendungsdiensten auch von Fremden zu arbeiten und zu interagieren. Okay, also XML als Datenformat, Bevor es aber dazu kommt, dass man das in der Datenformat reinschreibt, muss man zuerst einmal die Geschäftslogik, die Geschäftsprozesse modellieren. Das könnte man, es gibt auch noch andere Alternativen, aber das kann man sehr gut mit der UML, der Universal Markup Language, machen. Für Nicht-Fachleute unter Ihnen, das ist halt so etwas Ähnliches wie eine grafische Norm, die sagt, wir müssen die Flussdiagramme ausschauen, sage ich jetzt mal sehr salopp. Und heute bitte da bleiben, danke. Und das Letzte ist auch noch, dass man solche APIs sehr gut darstellen kann, auch zum Beispiel, wenn man einen fertigen Source-Code hat, kann ein Compiler das quasi als Nebenprodukt auch noch generieren. Da kommen dann HTML-Seiten raus, wo die einzelnen Funktionen drinnen sind. Java-Doc für die Java-Programmierer, die kennen das, den anderen ist das egal. APIs sind üblicherweise bislang sehr häufig nicht offen. Nicht offen, das heißt, die gehören jemandem, der ganz eifersüchtig drauf sitzt und sagt, das ist meine Schnittstelle, das ist mein Datenmodell, niemand anderer darf das wissen, weil das ist ja irgendwie konkurrenzgefährdend. Wir sind der Meinung, je mehr APIs offen sind, desto besser. Und da treffen wir uns jetzt sehr gut mit der Open Source Community. Offen, was bedeutet das? Das heißt, die Benutzung eines APIs, einer Schnittstelle, ist offen, jeder ist frei und eingeladen, diesen Dienst seinerseits als Client zu benutzen oder selber, steht das nicht auch da, oder zu implementieren, steht auch da. Oder zu implementieren, also von beiden Seiten ist jeder frei, dieses API zu benutzen. Die nächste Möglichkeit ist offene Dokumentation, UDDI habe ich gerade vorhin erwähnt. Auch offen, beim offenen API sind die Prozesse, die dorthin führen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Bei uns heißt es zum Beispiel, die Kommunen müssen zu dem Punkt kommen, wo sie bemerken, wir wollen so eine offene Architektur, also wollen wir auch die offenen Schnittstellen, also müssen wir uns auch diesen offenen Entscheidungsfindungsprozessen stellen. Das ist ein bisschen andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt zu einer Firma wie SAP oder sonst irgendwem gehe und sage, bitte schön, da hast du einen Stapel Geld, liefer mir eine Anwendung. Offener Wettbewerb natürlich entsteht durch offene APIs auch, genau, weil wenn mehrere Leute den Provider schreiben können für ein API, dann heißt es, die machen das unterschiedlich. Ab sofort habe ich unterschiedliche Alternativen, die ich auswählen kann. Und zum Beispiel, komme ich gleich zum nächsten Punkt, zum Beispiel kann ich dort auch ein nicht kommerzielles Produkt nehmen als API-Provider, das passiert schon ganz oft. Ja, also, muss ja nicht unbedingt ein Software-Modul kaufen, das ist so die Frage hinter unserer Forderung der Skalierbarkeit, wenn diese skizzierte Architektur, wenn die vorhanden ist, die kann ich eben auf dem Laptop sehr klein mit Standard oder mit kleinen Modulen genauso installieren und umsetzen, wie ich sie mit gekauften Produkten, große, fette Teile, sagen wir mal, umsetzen kann, für die ich Geld ausgeben muss. Open Source Software ist halt im Rahmen gewisser Skalierungsgrenzen immer eine Option. Deshalb. Außerdem offene APIs, offene Zukunft. Wir hoffen natürlich auch, dass APIs, wenn sie offen sind, sich dann auch so weit etablieren, dass dann auch wirklich Standards daraus werden. Das kann man allerdings nicht planen. Das ist dasselbe nochmal, lassen wir es gleich weg. Entschuldigung. Offene Standards, dort wo es die geben, dort entstehen auch jetzt bereits offene Produkte dazu. Also es hat zu den wesentlichen bereits jetzt vorhandenen Standards gibt es frei verfügbare Produkte. Das ist die wesentliche Aussage dieser Folie und der Auflistung da. Das ist eine Sache, auf die wir halt immer wieder auch hinweisen. Wer auf einen offenen Markt will, der muss sich auch zur Standardisierung irgendwie trauen, weil wir hören es sehr oft, dass sie sagen, dass zwar alle sagen, ja, ich hätte ganz gerne die offene Möglichkeit, also die Möglichkeit, offen aus mehreren Alternativen zu wählen, aber bei den Gemeinden haben wir jetzt ungefähr 2 Jahre Meinungsbildungsprozesse hinter uns. Am Anfang war das sehr deutlich zu hören, immer wieder, dass ich gesagt habe, ja, geht ihr mal vor, macht ihr mal die Standards, macht ihr mal die Community-Prozesse alleine. Mir springen dann auf, wenn ihr die Arbeit getan habt, und so kann es nicht funktionieren, weil es da keine Meinungsbildung gibt. Alleine können wir eben keine Standards machen, das ist das Problem dabei. Daher eben diese Forderung, Kommunen sollen gemeinsam Standards für die gesamte kommunale Anwendungslandschaft schaffen. Da bin ich bei Ihnen natürlich an der falschen Adresse, das ist eher unsere Hausaufgabe in den Interessensvertretungen, aber das ist so die ganz starke Tangente hier. Zum Beispiel eben in unserer Architektur, eben wie schaut das API für die Finanzverwaltung oder Objektverwaltung, wie es da in der Folie heißt, aus? Wie schaut das API für die Finanzsoftware aus? Wie würde das API ausschauen, zum Beispiel nach unten zu den Infrastrukturanwendungen, da haben wir vorher ein bisschen weniger drüber geredet, also eben so Sachen wie Backup, Dokumentmanagement und so weiter, weil da wollen wir auch Standards haben. Damit stehen wir nicht allein mit der Forderung. Da unten stehen jetzt nur die beiden Länder dort, Deutschland, Frankreich. Wer ein bisschen rumsurft in die Richtung, findet sofort, dass die anderen Länder genau dieselben Ideen haben, zum Teil auch wesentlich weiter schon sind und dort schon ganz schön konkrete Formulierungen auch haben, wie sie sich das vorstellen und so weiter. Also in die Richtung geht es ganz sicher, da ist viel drinnen. Das wäre mal soweit zum Kapitel Schnittstellen und Standards. Magst du da weitermachen? Soll ich das tun? Gut, fahr weiter. Also Open Source Module ganz konkret. Das Bundeskanzleramt hat ja Stabsstelle, das ist die Stabsstelle IKT, Information und Kommunikationstechnologien, der oft zitierte Professor Bosch. Gell, das ist ein Brief. Ja, na eben. Nicht nur wir kennen den gut. Die tun auf Bundesebene zum Beispiel, stellen die Strukturen zur Verfügung, die man braucht, um im E-Government-Verkehr miteinander Systeme zusammenzuschließen, zum Beispiel HelpGVAT, haben die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon gesehen und so weiter. Da stehen ja dann ein, zwei Ebenen dahinter, stehen operative Systeme, wie arbeiten die miteinander, da gibt es eine Menge technische Hürden zu überbrücken im Vorfeld, zum Beispiel, wie geht es mit der Bürgerkarte, es geht ja nicht so, dass ich einfach sage, ich bin der Werner Henrich, ich schicke jetzt irgendwas an die Finanz weg und so weiter. Wenn ich am Schalter wäre, würde ich das unterschreiben und mit meiner Unterschrift bestätigen, dass ich wirklich der Werner Henrich bin. Im E-Government-Verkehr geht das nicht, da braucht es andere Verfahren, darum Signatur, Verschlüsselung, lauter solche Dinge. Und das IKT-Board stellt diese MOA-Module zur Verfügung innerhalb der Verwaltung unentgeltlich. Und das sind sauber ausgeführte, gut programmierte, gut durchdachte Dienste wiederum, ja, die auch so wie Webservices funktionieren. Das ist ein Beispiel dafür, wie eben die Verwaltung selber als Open-Source-Lieferant funktioniert.
Die MOA-Module stehen frei zugänglich zur Verfügung für die Verwaltung. Es ist so, dass jetzt die BITS, also ist ja doch der Firma vom Bundesrechenzentrum, in der Zwischenzeit den Service anbietet dafür. Aber also ich glaube, sie haben jetzt die Kosten wieder runtergesetzt, aber so in der ersten Variante, die ersten Gerüchte waren, dass man für die Nutzung dieser MOA-Service das Bundesrechenzentrum am Monatsgebühr für 1.000 Euro oder sowas zahlen. Das ist völlig hirnrissig. Also, das bringe ich nie rein, solange ich nicht eine gewisse Verbreitung habe. Und. Aber man hat die Möglichkeit, so einen Service selber zu betreiben.
Ohne Lizenzkosten. Man muss nur einen Unix-Rechner haben, auf dem man es installieren kann. Nee, das ist Java-Software, die geht sogar auch,
ja.
Die geht auch unter Windows. So, Gründe für OSS-Veröffentlichung. Kann man schnell nochmal, kennt eh die meisten schon wieder. Das meiste heißt, mehr User bedeutet, die Software besser kennen, reifer zu machen und so weiter. Features kommen dazu, Bugs fallen raus, die Skalierbarkeit wird getestet, ist ja auch wichtig. Wenn es lauter gleichartige User wären, wird der ganze Open-Source-Gedanke wahrscheinlich wenig Sinn machen. Das stärkt die Standards, die dabei benutzt werden. Die gesamte Anwendungslandschaft aus unserer Sicht wird gestärkt, je mehr das benutzen. Und natürlich kann man auf Gegenseitigkeit auch entwickeln lassen oder eben austauschen, je nachdem, was man dafür für Konzepte hat. Prägend seinerseits zum Beispiel, also wir machen uns ja im E-Government-Verkehr große Gedanken darüber, wie man das ist jetzt aus dem Vortrag bislang ganz draußen geblieben, aber wie bringt man die E-Government-Systeme, die im Web zum Bürger hin funktionieren, wie bringt man die dazu, dass sie mit den Backoffice-Systemen, also mit den operativen Systemen der Sachbearbeiter zusammenhängen. Und da sollte eben diese Architektur eben auch Wesentliches helfen dabei. Das wollen die ganzen Teile nach oben hin zum Formularserver. Und die setzt aber voraus, so ein von uns vordiskutierter, mit diesen Firmen vordiskutierter Ansatz setzt setzt voraus, dass die Systeme, die im Haus der Kommune laufen, dass die über Service-Schnittstellen die Daten entgegennehmen können. Wenn Sie jetzt auf HelpGVAT zum Beispiel ein Formular ausfüllen, dann ist das Problem, dass Sie bei HelpGVAT nie Zugriff auf die wirklichen Prozesse kriegen. Sie kriegen nur ein leeres Formular. Anstatt dass Sie ein Papierformular ausfüllen, können Sie es zu Hause machen, mit der Added Value, dass Sie das mit der Bürgerkarte unterschreiben können. Aber die Felder in dem Formular sind halt immer leer. Sie geben Ihren Namen ein, unterschreiben das mit der Bürgerkarte, füllen quasi jetzt dieses Antragsformular aus. Und das kommt dann über Medienbrüche in die eigentliche Verwaltung. Also das kommt dort halt entweder per XML-File oder per E-Mail oder im schlimmsten Fall sogar per Ausdruck. Medienbruch in jedem Fall. Ja. Und also die Anforderung wäre eigentlich, nee, wir wollen doch das bitte direkt hinten an den Geschäftsprozess anstöpseln. Die bisherigen Systeme, mit denen diese Geschäftsprozesse programmiert sind, die haben aber keine solchen Business-Schnittstellen, sondern das sind ja meistens Desktop-Anwendungen, wo die Business-Logik auf meinem PC hier läuft und gegen einen SQL-Server bucht und so weiter. Und jetzt ist die Idee, wir brauchen diese Dienste mit ihren Service-Schnittstellen und der Webserver help.gv.at soll das dort direkt in den laufenden Dienst übergeben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Dienste ausprogrammiert und gebaut sind und umgestellt sind, bis dorthin hilft der Eingangsserver, eine generische Open-Source-Komponente, zur strategiekonformen Zusammenarbeit mit diesem help.gv.at-Teil und mit anderen auch. Ja. Also das ist, lesen wir mal runter, erstens mal ist es eine Open-Source-Komponente. Was Bregenz da baut, soll dann den anderen zur Verfügung gestellt werden, das Teil ist jetzt inzwischen schon fertig. Der Ziel ist SOA, das heißt serviceorientierte Architektur, also eine strategiekonforme, auf Diensten aufgebaute Teilnahme am österreichischen E-Government-Verbund zu ermöglichen, sodass die Daten auch wirklich entgegengenommen werden können bei uns und in eine Datenbank gelangen. Ja. Das Teil soll aber beliebige Prozessdaten entgegennehmen. Langfristiges Ziel ist, dass jeder einzelne Prozess, ich sage mal, das Meldeamt, die Musikschule, wer auch immer ich da habe, soll seine eigenen Daten entgegennehmen. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht drum, dieses generische Teil, das einmal verschiedenste Formular- oder Datenformate entgegennehmen kann, damit das einmal nicht per E-Mail hereinkommen soll. Dann hausintern wird das weiterverteilt. Das steht jetzt noch nicht da. Nein, der nächste Punkt für verteilte Prozesse mit anderen Behörden. Das Szenario, das ich gerade angesprochen habe mit dem Formularserver, ist nicht das einzige. Ein anderes ist zum Beispiel, dass die Stadt Teile von Geschäftsprozessen fürs Land übernehmen muss, zum Beispiel Bestätigen von Meldedaten. Ja, da kommt jemand, möchte Sozialhilfe antragen oder derartige Dinge oder Unterstützungen.
Also da ist viel mehr Bedarf auch da, also zwischen dem Datenaustausch zwischen den einzelnen Behörden, sei es zwischen einzelnen Kommunen, wo ja auch jetzt massive Bemühungen sind, da zu kooperieren in diversen auch, für diverse Aufgaben und aber auch natürlich der Kommunikation zum Land oder zum Bund hin. Mache ich derzeit, ja.
Genau. Und dort in der Kommunikation mit dem Land kann halt der Eingangsserver die Daten entgegennehmen, die landen dann hausintern bereits in der Datenbank, wo man sie viel besser weiterverarbeiten kann, als sie werden auf einem Zettel Papier. Das letzte ist eben diese Sache mit dem E-Government-Formularserver, die ich schon besprochen habe. So. Also da wird, das wird installiert, entwickelt und ist für zur strategiekonformen Übernahme beliebiger Prozesse. Das erlaubt den Mail-Eingang zu ersetzen durch zum Beispiel ein kleines Webservice mit Workflow und ersetzt die Backoffice-Prozesse und speichert das Zeug in der Datenbank ab. Und dieses Teil, ich überspringe das erste, das ist schon weg, dieses Teil wird im Moment entwickelt und dann eben auch an die weiteren, an die anderen Städte angeboten. Und da zeigt, warum das jetzt passiert, zeigt, welchen Appeal auch der Open-Source-Gedanke hat. Das bringt sowas in der Form zum Beispiel, das so auf die Architektur ausgerichtet ist, vermindert die Einstiegshürden für die anderen Kommunen, an so einer Architektur mitzuarbeiten. Das Geld ist sowieso ausgegeben. Ja, der Eingangsserver läuft, ist da, den hätte Bregenz auch für sich alleine machen lassen und machen wollen, alleine nur für die Zusammenarbeit mit Mustergemeindeprojekt, andere Sache noch einmal. Ob wir es jetzt hergeben oder, also ob wir drauf sitzen, eifersüchtig und sagen, das ist unser schönes Baby, oder ob wir es auf den Webserver stellen und jeder soll es sich downloaden, macht kostenmäßig keinen Unterschied. Ja? Aber es lädt ein zur Mitarbeit. Und das ist der wesentliche Punkt an der Sache. Jetzt für die Techniker noch ganz kurz. Nicht nur Open Source als Angebot, sondern natürlich auch, wir haben ganz heftig Open Source Software benutzt dabei. Wir, das ist ja der Entwickler, den wir da irgendwie beauftragt haben, die Produkte da machen eigentlich nur Sinn für Leute aus der Technologiebranche, da will ich jetzt nicht allzu weit eingehen. Es geht um ein XML-Framework, es geht um Verzeichnisdienste, Toolkits für diese Web-Service-Description-Language, XML-Serialisierung, Datenspeicherungs-Frameworks, was fürs Logging und so weiter, all die Dinge, die man nicht jedes Mal bei jedem Projekt neu erfahren will, das Rad neu erfinden will und so weiter. Für die gibt es ganz gute, brauchbare Lösungen, nicht nur für Java, das ist halt jetzt ein Java-Environment hier. Ne? Geht noch weiter, da ist noch genug Tests, ist noch ganz interessant, weil uns das auch auf der Ebene der Architektur interessiert, der Lukas hat es ja vorhin schon angesprochen, offene Landschaft zum Beispiel, auch das lernen wir von da draußen, eine große integrierte Landschaft wollen wir permanent testen lassen und so weiter. Die Toolkits, die Technologien sind alle dafür da, das kann man sich lizenzfrei runterholen, volle Dokumentation, da ist ganz viel Expertise draußen. Der ist wichtig. Ja. Wir müssen aufhören, Angst voreinander zu haben und uns gegenseitig aneinander zu bereichern. Wenn man gescheite Gespräche führt und offen miteinander umgeht und das Gegenüber zu Partnern macht, dann kann man sich gegenseitig verstärken. Ja. Zum Beispiel über Bünde, Interessensvertretungen. Und es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich einzubringen. Man darf halt nicht immer nur permanent saugen. Eine gewisse Zeit geht es schon, dass man sich einmal nur bedient. Aber irgendwann ist dann schon die Zeit gekommen, dass man sagt, ich kann sicher irgendwas beitragen. Ob es im Geld ist, ob es im Lobbying ist, ob es...
Du musst die erste Sichermentalität ablegen und miteinander gehen.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz wesentlich. Wenn man auf den Punkt hinkommt, dann kann das alles eine Menge Spaß machen und auch gute Ergebnisse bringen. Zum Beispiel spart man Lizenzkosten, aber das ist natürlich nicht die Sache, das wissen Sie alle, das ist nicht, dass die Lizenzkosten nicht das Wesentliche sind, man muss ja die Total Cost of Ownership anschauen. Aber Lieferantenmonopol, Produktabhängigkeiten, das sind Dinge, die spüren wir im Alltag, die tun weh, da muss man irgendwas anders werden. Auch gegenüber, so das Gewicht muss sich verändern, ja, wenn es da einen Lieferanten gibt, der 500 Kunden hat, kann man sich nichts wünschen bei dem, ja. Außer man zahlt es in voller Länge. Mit Open Source wird das dann alles anders. Ja. Änderbarkeit ist auch so eine Sache, das haben wir auch oft, dass für Produkte niemand schaut gerne in einen fremden Source Code rein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Aber bevor man um die halbe Welt reisen muss oder so weiter, tut man sich das halt an, sitzt man sich halt einen Tag hin und baut oder drückt dort noch irgendwann einen Nagel rein.
Und warum ist Linux in diesen ganzen Elektronik-Devices als Embedded-System drinnen.
Ja, weil man unter das Blech rein kann, ganz wesentlich. Und gelegentlich passiert uns das halt auch. Dann sind wir froh, dass wir die Sourcen rumliegen haben, beißen mal in den sauren Apfel, schalten das Telefon aus und entwickeln halt einmal einen Tag lang dort und schrauben ein bisschen rum. Und das bringt es, das geht eben. Ja. Derartige Dinge. So, was noch? Ja, Open Source ist sicher nicht in jedem Fall die beste Wahl, gar keine Frage, aber sehr oft eine vollwertige Option. Braucht halt ein bisschen mehr Mumm. Man muss sich halt hinstellen können und sagen, ich nehme das auf eigene Kappe oder in einem Fall ihr. Man kann nicht hingehen zu irgendeinem Lieferanten und sagen, Turnkey-mäßig, ich kaufe das ein und du hast die Verantwortung. Aber wenn man ehrlich mit den Einkäufern spricht, die solche Prozedere bei den großen Softwareproduktherstellern einkaufen, das ist ja auch ein bisschen Selbstbeschiss. Also, entschuldige, wenn ich es so formuliere. Da gibt man jetzt jemandem viel, viel Geld und sagt, du bist dafür zuständig, dass du der Leading Application Provider bist und du machst bei der Integration mit den anderen. Und er sagt, ja gut, her mit der Kohle, ich garantiere 48 Stunden Reaktionszeit und so weiter. Und wenn es dann wirklich einmal kracht, dann fangen die erst recht wieder an, aufeinander zu zeigen und so weiter. Und dann bietet man trotzdem um einen Regenschirm, weil man im Regen steht. Ja. Dort ein bisschen reifer zu werden, das hilft auf jeden Fall. Da muss man halt auf eigenen Beinen stehen. Und was ist noch? Ja genau, das kommt halt auch noch dazu, dass wenn man sich bei Open Source an Standards hält, dort gibt es wirklich gut ausgearbeitete, stabile Software, also so eine Apache, HTTPD, da machen wir keine Gedanken darüber, dass das Teil buggy ist, also Fehler hat und Probleme und so weiter. Bis ich das angreife, haben das schon 5000 Leute mindestens vorher installiert, mindestens. Ja. Da muss ich mich schon richtig super anstellen, dass ich dort irgendwo in ein Loch reinfalle. Was ist in Bregenz in Einsatz? Haben wir das noch? Wollen wir das noch schnell machen?
Ich glaube, da sind wir. Ja? Sind einmal nur Wiederholung.
Ja. Sind wir drüber? Es gibt eine Menge Produkte, die wir gerne betreiben. Lassen wir das alles einmal weg. Lassen wir es da stehen. So, Dankeschön.